nachdem die Stuttgarter Mordkommission und die Beamten des Landeskriminalamtes und die mit den Ermittlungen befassten Staatsanwälte in der Justizvollzugsanstalt Samheim eingetroffen sind, bevor, wie ist das wohl verstanden, ist eine DPA-Meldung schon einige Minuten alt. Die lautet, Zitat, Andreas Bader und Gudrun Enzlin haben sich am Dienstagmorgen in der Justizvollzugsanstalt Stuttgart-Stammheim das Leben genommen. Diese DPA-Meldung ging um 8.58 Uhr über den Ticker. Alle danach tätigen Experten, die in- und ausländischen Gerichtsmediziner, Kriminalbeamten und Techniker, stehen ab diesem Zeitpunkt, also mit diesem vorweggenommenen Ergebnis, unter Zwang, in ihren Äußerungen dieses Ergebnis entweder zu bestätigen oder das Wagnis auf sich zu nehmen, der regierungsamtlichen Version der Todesfälle entgegenzutreten. Das heißt, dass derjenige Experte, der in seinen Untersuchungen auf ein Indiz stoßen würde, das nicht in die offizielle Darstellung passt, sich in der Lage befand, gegen Regierung und Staat zu ermitteln und gegen einen möglichen Mörder.
Dies war Christiane Enzlin, die Journalistin und Schwester von Gudrun Enzlin, die sich seit Jahren mit den Vorfällen in der Stammheimer Nacht beschäftigt. Wie sie auf einer Veranstaltung gestern Abend in der Habsburger Straße sagte, könne sie zwar nach wie vor immer noch keine endgültigen Beweise vorlegen dafür, dass die Toten im Stammheimer Trakt ermordet wurden, gleichzeitig aber durch die Beweise, die sie hat, feststellen, dass die regierungsoffizielle Version von Selbstmorden nicht stimmen kann. Erstaunlich das ungeheure Interesse, auf das die gestrige Veranstaltung gestoßen ist. Insgesamt ca. 800 Leute hätten die Veranstaltung gerne miterlebt. Leider fanden nur ca. 300 bis 400 Leute in dem Saal, in dem Veranstaltungssaal der Habsburger Fabrik Platz. Die Schlange von Leuten, die nicht mehr hereingelassen werden konnten, reichte bis hinunter auf den Hof. Erstaunlich auch das Spektrum der Zuhörer und Zuhörerinnen, von Jugendlichen bis hin zu älteren Herrschaften, 60, 70 Jahre alt, war alles vertreten. Zu Beginn der Veranstaltung sprach Thilo Weichert von Grün, außerdem auch Experte für das baden-württembergische Knastwesen, über heutige Haftbedingungen in den Knästen. Er legte dabei dar, dass das, was in Stammheim und an Gefangenen der RAF vorexerziert wurde, sich mehr und mehr auf immer weitere Bereiche der Strafvollzugsanstalten und auf immer weitere Bereiche von Gefangenen erstreckt. Ein Beitrag zu all den politisch aktiven Leuten, die bisher von Staat und Polizei getötet wurden, und ein Beitrag über das Kontaktsperregesetz leitete über zu dem Vortrag von Christiane Enzlin, wie gesagt Journalistin und Schwester von Gudrun Enzlin, die seit Jahren penibelgenau Fakten um das Stammheimer Vorgehen zusammensammelte. Wir führten ein längeres Interview, von dem wir im Folgenden Auszüge bringen wollen.
Ich habe recherchiert seit dem Tod vom 17. 18. Oktober 77, was die staatliche Version, die staatliche Selbstmordversion, habe ich untersucht, weil ich der Meinung bin, dass ich das diesem Staat nicht einfach so abnehmen kann. Also ich war in Stammheim nicht dabei, ich weiß nicht, was da war, das möchte ich ja gerne rauskriegen. Und meine persönlichen Erlebnisse in dieser Zeit vom der Entführung von Hans-Martin Schleyer bis zum Tod der Gefangenen sind für mich bis heute eine traumatische Erfahrung. Diese Hetze in diesem Land, diese offene Aufforderung zur Lynchjustiz, diese Drohanrufe zum Beispiel, die ich selber bekommen habe. Da gab es einen, der auch sich heute noch manchmal meldet, da klingelt das Telefon. Dann geht es, ich glaube, der hat irgendwie so einen Taktometer oder sowas. Es geht dann, tak, 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 jetzt ist sie he und legt auf. Oder dich bringen wir auch noch um, du Sau. Solche Sachen. Und die öffentlichen Aufforderungen zur Lynchjustiz sind nicht etwa in den Gehirnen irgendwelcher Kleinbürger entstanden, sondern die sind entstanden im, auf der allerhöchsten Ebene, sind die gutgeheißen worden. Ich war zu dieser Zeitpunkt Redakteurin bei der Zeitschrift Emma und habe es in diesem Land wirklich nicht mehr ausgehalten und bin nach Italien gefahren und war, als die Stammheimer Nacht passierte, in einem Hotel auf Sizilien und an der Rezeption saß ein Medizinstudent aus Palermo, der kam hoch und sagte zu mir, komm mal runter und guck dir das an. Und da lief das gerade übers italienische Fernsehen und ich werde nie vergessen, welche Sympathie und Fürsorglichkeit ab diesem Zeitpunkt an mich umgeben hat in diesem Hotel. Ich durfte kostenlos telefonieren und durfte nichts mehr bezahlen und eine ungeheure Hilfsbereitschaft. Und als ich hier die Grenze überschritt, von der Schweiz nach Deutschland, war das atmosphärisch dermaßen spürbar, welch andere Kultur, welchen anderen Umgang die Leute mit einem solchen Ereignis haben, dass ich das körperlich gespürt habe, was auf mich wartet in Deutschland. Und es hat sich voll bestätigt, muss ich sagen, die Erlebnisse, die ich seit dieser Sache habe.
Ja, seither hast du dich ja damit beschäftigt, Daten und Fakten rauszubekommen, um rauszubekommen, was wirklich eben damals passiert ist. Wie lief die Arbeit ab? Welche Schwierigkeiten hattest du damit, hier nachzurecherchieren, diese offizielle Version, die vom Staatswegen her Selbstmord lautete?
Ich hatte von Anfang an die größten Schwierigkeiten. Das fing an, dass ich die mir zustehenden Informationen vom Todesermittlungsverfahren bis zu den Protokollen des Baden-Württembergischen Landtages einzeln mich darum bemühen musste und bis heute noch nicht alles habe, was mir zusteht zu wissen. Ich habe bis heute verweigert, mir der ermittelnde Staatsanwalt im Todesermittlungsverfahren, Christ heißt er, die dazugehörigen Fotos der Zellen und Toten von Stammheim, obwohl die Bestandteil des Todesermittlungsverfahrens sind, mit der Begründung, man könne sie mir nicht aushändigen, weil das ein Sicherheitsrisiko beinhalte, was ein völlig grotesker Vorwurf ist, denn der ganze siebte Stock oben, wo die Gefangenen zu Tode gekommen sind, ist vollkommen neu betoniert worden. Ich habe keinerlei wohlwollende Hilfe erfahren, von keiner Seite, kann ich sagen, um diese Sache, diese staatliche Version zu überprüfen. Also viele sagen, es wäre überhaupt nicht so, es käme nicht drauf an, ob es nun Selbstmord oder Mord war, das käme aufs Gleiche raus. Warum ist es für dich so wichtig, dass es eben, also versuchen nachzuweisen, dass es Mord war?
Also mal unabhängig davon, dass ich gern das journalistische Interesse daran, zu wissen, wie es nun wirklich da oben war, halte ich es für politisch wichtig, das zu recherchieren, denn es ist ein qualitativer Unterschied, ob man einen politischen Gegner dazu bringt, den Selbstmord zu machen, oder ob der Widerstand von den Gefangenen aus politischen Gründen so stark ist, dass schließlich der Staat selbst Hand anlegen muss, um das, wo er sie reintreiben will, dass der Staat dieses versucht hat, ist mir völlig klar. Es ist wichtig zu wissen, welche Kraft die Gefangenen hatten und welche Kraft der Staat aufbringen musste, um dieses Problem aus der Welt zu schaffen. Sollte es Mord gewesen sein, ist es ja ein geschichtliches Phänomen. Und ich glaube nicht, dass geschichtliche Morde sich nicht irgendwann ans Licht kommen.
Du bist ja zum einen, wie du sagtest, Journalistin, zum anderen bist du eine politische Person und zum dritten bist du auch die Schwester eben von Gudrun Ensslin. Welche Probleme hast du persönlich oder hattest du in der Öffentlichkeit mit diesem Konflikt, einmal eine Familienangehörige, eine Schwester zu sein von Gudrun Ensslin, zum anderen aber auch ein Interesse, ein politisches, journalistisches Interesse an dem Fall zu haben?
Das ist eine Frage, die sehr schwer zu beantworten ist. Natürlich bin ich Schwester von Gudrun. Und natürlich traure ich um eine Schwester. Nun, das ist etwas Intimes und gehört eigentlich nicht in die Öffentlichkeit. Ich habe Rechte als Schwester, die ein anderer Staatsbürger ohne dieses familiäre Verhältnis zu haben, Rechte, die mir erlauben, politisch etwas herauszubekommen, was mich politisch interessiert und menschlich bedrückt. Ich halte die Familienstrukturen und die auf das, was wie Familien heute gesellschaftlich leben, für äußerst problematisch, und ich selbst habe keine Familie gegründet, weil ich das eben nicht wollte. Wird auf der einen Seite als auf die Schwester reduziert. Es ist sehr schwierig, diese Gratwanderung. Ich will durchaus, um das herauszubekommen, was im siebten Stock war, scheue ich nicht, mein Schwesterverhältnis als Kampfmittel in die Waagschale zu werfen. Aber ich weigere mich natürlich, dass die Leute Fragen stellen oder kommen, um zu gucken, so sieht eine Schwester von einer Terroristin aus.
Ja, als Schwester von Gudrun Ensslin hast du auch von Staats wegen einiges miterlebt. Es fiel vorher mal das Wort Sippenhaft. Was willst du damit bezeichnen?
Also es ist sicherlich so, wenn ich im staatlichen Sinne willfährige Schwester wäre und mich auf diesen Status beschränken würde, ich keinerlei Schwierigkeiten hätte, im Gegenteil sogar durch Mitleid sogar Vorteile erheischen könnte. Nur weil ich außer Schwester auch noch ein politisches Individuum bin, das macht mich gefährlicher als andere, weil eben durch diesen Schwesterstatus einerseits ich Privilegien in der Recherche habe und durch den und auch Privilegien durch intime und intimste Kenntnisse meiner Schwester. Ich aber durch mein politisches Bewusstsein mich auf diesen Stand nicht reduzieren lasse, wenden sie diesen Status gegen mich und wenden dadurch die Sippenhaft an und sagen, die Schwester einer Terroristin, wenn die sich so verhält, ist sie eben auch eine Terroristin.
Wie wirkte sich das bisher konkret aus?
Das wirkt sich in wahnsinnigen Geschichten aus. Zum Beispiel ist mein Freund bekam 3,5 Jahre Berufsverbot. Es ging bis zum höchsten Gericht, bis vor das Bundesarbeitsgericht. Mit der Begründung, er lebe mit Christiane Enslin zusammen, der Schwester einer zur Roten Armee-Fraktion gehörenden Terroristin, in einer eheähnlichen Gemeinschaft, und daher stelle er als Vermessungstechniker mit Zugang zu Gas und Wasser der Stadtwerke Köln ein Sicherheitsrisiko dar. Bis zu schikanösen Grenzübergängen, Ausweisung aus Italien, Brief-, Postkontrolle, das ist in vielfältigster Form, kriege ich das zu spüren.
Ich habe noch eine Frage, Christiane. Empfindest du es oder würdest du es einschätzen, dass es ein Bruch im Leben eines Menschen ist, wenn er sich zu bewaffnetem Kampf entscheidet? Oder ist es eine logische, konsequente Fortsetzung von Politik machen in diesem Staat?
Also ich denke, dass es im Leben eines Menschen kleinere Brüche gibt, aber nicht Brüche in dem Sinne, dass man ein Leben in zwei Teile, hier Bürger, hier Revolutionär machen. Diese Trennung halte ich für falsch. Deshalb die Geschichtsschreibung, die für sich einen einigermaßen Stellenwert im Wahrheitsgehalt beanspruchen kann, ist einerseits die Analyse, die diese Menschen jahrelang betrieben haben, sehr intensiv, sehr profund. Die Schriften, die es von der RAF gibt, sind große Teile davon heute lesenswert. Und der Sprung von der Legalität in die Illegalität ist kein Bruch, sondern ist eine Folge der Tätigkeit, die der vorausgegangen ist. Und wenn man darüber nachdenkt und das geschichtlich rekonstruieren will, und die Geschichte der RAF ist jüngste Vergangenheit, jüngste, sage ich, geschichtlich, dann muss sie von denen geleistet werden, die diese Analysen geleistet haben, und von den Menschen, die zu den Analysen gekommen sind und in die Illegalität gegangen sind und beides gelebt haben. Und Spekulationen darüber finde ich völlig uninteressant.
Der Abend gestern hat ja gezeigt, dass jetzt wohl so knapp 10 Jahre nach den Vorfällen in Stammheim, 10 Jahre nach der Schleierentführung, offensichtlich wieder Neuaufkommen von Interesse an der Sache ist. Worauf führst du das zurück, und glaubst du, dass es jetzt möglich ist, nachdem das offensichtlich schon für viele zur Geschichte gehört, sich neu damit zu befassen und unbefangener damit zu befassen?
Also ich denke, dass eine große Gefahr darin besteht, dass diese 10 Jahre, die im geschichtlichen Prozess eine viel zu kleine Spanne sind, um damit historisch umzugehen, das Interesse, das heute da ist, zu großen Teilen ein voyeuristisches Interesse ist. Ein Interesse an einer Bonnie- und Clyde-Gruppe und nicht an einer politisch ernstzunehmenden Strömung. Und ich denke, dass das Buch, das Stefan ausgeschrieben hat, ich spreche vom Buch und nicht vom Film, ganz stark die Funktion hat, eine ernsthafte Auseinandersetzung mit dieser Gruppe nicht zu führen, sondern zuzuschütten. Und dieses Interesse, das heute da ist, ist kein Interesse, um aus der Geschichte zu lernen, sondern um sie zu konsumieren.